Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 370.
Kulturradio vom RBB. Die Nachrichten.
Es ist 14 Uhr. Die Bundesregierung hat der libyschen Opposition nach einem Machtwechsel Unterstützung zugesagt. Zuerst aber müsse Gaddafi aufgeben und das Blutvergießen aufhören, sagte Regierungssprecher Seibert in Berlin. Sprecher von Auswärtigem Amt und Verteidigungsministerium schlossen eine Beteiligung der Bundeswehr an der Stabilisierung des Landes nicht aus. Auch die Europäische Union versprach den Rebellen Hilfe beim Aufbau eines demokratischen Staates. In Libyen sei der Weg für Freiheit und Selbstbestimmung jetzt frei, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von EU-Ratspräsident Van Rompuy und EU-Kommissionspräsident Barroso. Die Aufständischen kontrollieren inzwischen große Teile der Hauptstadt Tripolis. Um die Residenz von Machthaber Gaddafi wird aber weiter gekämpft. Es ist 14.05 Uhr.
Kulturradio vom RBB.
Sie hören das Kulturradio vom RBB.
Es ist gerade morgens 7:30. Ich bin eben mit der Fähre übergesetzt und die Stimmung ist fantastisch. Am Morgen hat man noch diesen Nebel, der leicht aufsteigt von den Wiesen. Und die Vögel sind ja noch sehr aktiv, fangen an zu zwitschern. Man hört das Schlagen der Wellen und so ein ganz leichtes Rauschen, was jetzt in den Bäumen liegt.
Ja, hier vergisst man Zeit und Raum, so ist das.
Hannelore Grafunder, seit 1970 hier auf der Fauninsel mit Familie wohnend. Ich habe 38 Jahre lang unsere Besucher durch das Schloss auf der Fauninsel geführt.
Fauninsel. Wie ein Märchen steigt ein Bild aus meinen Kindertagen vor mir auf. Ein Schloss, Palmen und Kängurus, Pfauen sitzen auf hoher Stange oder schlagen ein Rad, Schlängelpfade, die überall hinführen und nirgends, ein rätselvolles Eiland, eine Oase, ein Blumenteppich inmitten der Mark.
Also die Lage des Hauses, ganz dicht am Wasser gelegen, wunderschön. So kann ich unseren Wohnort hier nur beschreiben. Bei Adressenangabe wird immer einmal kurz hochgeguckt. Ach, Sie wohnen aber schön. Ja, sage ich, wir wohnen schön. Ja.
Noch zu Ende der 90er Jahre war diese Havelinsel eine bloße romantische Wildnis, die sich aus Eichen, Unterholz und allerhand Schlinggewächs zusammensetzte. An manchen Stellen urwaldartig, undurchdringlich.
Bevor sie in Fauninsel umbenannt wurde, hieß sie Kaninchenwerder. Und während der Bauzeit des Schlosses, also ab 1794, 95, sind die ersten Pfauen hier ausgesetzt worden. Und dann ist sie auch umbenannt worden in Pfaueninsel. Also wie kann denn ein König auf dem Kaninchenwerder wohnen? Das geht ja gar nicht. Da hat sie den etwas königlicheren Namen Pfaueninsel bekommen. Die Berliner, die hatten an 2 Tagen in der Woche, hatten die also das Recht, ihre Fraueninsel zu besuchen. Und da war ja ganz viel Attraktion hier auf der Insel. Da waren ja die exotischen Tiergehege hier auf der Insel. Das war ja eigentlich so der erste Zoo, sage ich mal. An diesen Besuchstagen für die Berliner waren ja zum Teil Tausende hier auf der Insel.
Man träumte, in Indien zu sein und sah mit einer Mischung von Lust und Grauen die südliche Tierwelt. Alligatoren und Schlangen, ja, das wunderbare Chamäleon, das opalisierend oft alle Farben der blühenden Umgebung wiederzuspiegeln schien.
Ich fahre höchst selten von der Insel runter. Ich schwör's, mir fehlt nichts. Was soll einem hier fehlen? Hier gibt's Theater, hier gibt's Konzert. Ich meine jetzt das Vogelkonzert und ich meine das Theater mit dem Ehemann.
Die Pfaueninsel, erkundet von unserer Kollegin Claudia Wheeler. Unter den vielen, die sie dabei getroffen hat, war auch der Schauspieler Otto Sander, der Auszüge aus Fontanes Beschreibung der Pfaueninsel gelesen hat.
Deutschlandradio Kultur. Länderreport.
Wenn Ähnlichkeiten rein zufällig sind, dann sind Gemeinsamkeiten unbeabsichtigte Übereinstimmungen. Weimar in Hessen hat das Bellevue. Weimar in Thüringen hat den Elefanten. Zwei Häuser, die lediglich 300 Jahre Hotelgeschichte und etliche Kilometer voneinander trennt. Das Standesamt von Weimar-Thüringen können Spätaussiedler, deren Ehegatten und Abkömmlinge Deutsche sind, durch Erklärung gegenüber dem Standesbeamten ihren Vatersnamen ablegen und die deutschsprachige Form des Familiennamens annehmen. Im hessischen Weimar können sie heiraten. Alltäglichkeiten zweier Städte, die beide den Namen Weimar tragen und nach langen Jahren deutscher Teilung mehr Gemeinsamkeiten haben, als sie noch in den ersten Begegnungen zugeben. Im Länderreport wollen Anke Petermann aus Hessen und Blanka Weber aus Thüringen das ändern.
Hinter mannshohen Sonnenblumen taucht ein Fachwerkanwesen auf. Der alte Kuhstall ist zur Backstube umgebaut. Die Bäckerin aus Weimar hat einen Gehilfen aus Wismar. Die beiden stehen vor dem Holzofen, Klappe auf, Blick in die Glut. Hier wird traditionell gebacken, ohne Strom, auf dem glutheißen Stein. Die Weimarerin und der Wismarer tragen weiße Schürzen und besprechen, was zu tun ist.
Du sollst ihn aber ein bisschen verdehnen. Und dann warten wir noch so einen Moment.
Ja.
Und dann schälen wir das Brot an.
Bernd und Erna verstehen sich. Mittelhessisches Platt ist die Geheimsprache in der Backstube, obwohl Bernd Jäger, der Backstubengehilfe aus Wismar, kommt. Allerdings Wismar in Hessen. Auch die Backstube samt Holzofen liegt mitten in Hessen, in Weimar an der Lahn. Die blassen Teigklöße auf den Blechen an der Wand sollen gleich zu runden Broten werden. Die Resthitze im Ofen reicht dann noch für Rosinenschnecken. Und nun das Ganze nochmal auf Hochdeutsch.
Noch nicht rausmachen, weil wir sind ja auch noch nicht ganz fertig jetzt. Das muss noch einen Augenblick drin bleiben. Und da habe ich gesagt, dann machen wir hier das Gebäck fertig, legen es auf die Bleche drauf und dann räumen wir aus und dann schießen wir das Brot ein.
Am kommenden Vormittag wird die Ökobäuerin die Brote an viele Menschen aus dem Rhein-Main-Gebiet verkaufen, die am Wochenende durch Mittelhessen reisen. Gibt's Stau südlich von Marburg? Nutzen Autofahrer die Gelegenheit zum Abstecher nach Weimar-Roth.
Wir backen halt nur Roggen und da haben wir so 11-12 Hektar.
Den Roggen lässt Erna Eidam 100 Meter vom Hof in einer Mühle an der Lahn mahlen. Den Teig macht sie selbst. Bis Freitagabend backt sie. Samstagvormittag bedient sie in dem winzigen Bioladen in der ehemaligen Futterküche. Nach Ladenschluss putzt sie alles und geht dann an die Kartoffellese. Helfer sind schon engagiert. Ein straff organisiertes Wochenende auf dem mittlerweile einzigen Haupterwerbshof in Roth. Das ist Weimarer Pflaster. Kein Ackergaul zieht hier die historische Kutsche an den Sehenswürdigkeiten dieser Thüringer Stadt vorbei. Das hochherrschaftliche Gespann soll die Fahrgäste in eine andere, ruhigere Zeit versetzen. Nur der Kutscher hat es etwas eilig.
Sehen Sie, wenn man in dieser Gasse rechts schaut, dieses große graue Gebäude hier stehend, ist wiederum das alte Franziskanerkloster von Weimar. Das Franziskanerkloster diente wiederum dem Martin Luther auf seiner Durchreise als Herberge. Er selbst sei dem Orden der Franziskaner beigetreten, habe seine Buchlesung in diesem Haus durchgeführt.
Dreimal am Tag fährt Dirk Trommler seine Gäste per Kutsche durch die Stadt und weist dann auch gleich darauf hin, dass das Leben eines Kutschers mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 10 Stundenkilometern keineswegs ein ungefährlicher Job ist.
Das Gasthaus zur Scharfenegger hat seinen Namen bekommen. Hier vorne ist im frühen Mittelalter auf dieser Handelsstraße man ein Pferdefuhrwerk zu Fall gekommen, der Kutscher dabei zu Tode und man sagte ihm als Warnung dazu die scharfe Ecke in Weimar.
Will man im Internet ein Hotel in Weimar buchen, muss man ziemlich genau wissen, wo man hin will. Irrtümer sind nämlich nicht ausgeschlossen. So kann ein Gast mit seiner Reservierung schon mal in Thüringen landen, obwohl er in Hessen absteigen will. Oder umgekehrt. Die 240 Kilometer, die zwischen den beiden Weimars liegen, sind nicht nur als Entfernung zu definieren. Welten und Zeiten liegen dazwischen. Etwa 314 Jahre Hotelgeschichte vom Elefanten in Thüringen und knapp 50 Jahre vom Ringhotel Bellevue in Hessen.
War Ackerland, ja. Ja, überwiegend haben sie Kartoffel gerodet hier. Die Bäuerin hat gesagt, Gott sei Dank, dass wir den Steinchen Acker los sind.
Die ertragreicheren Äcker liegen nämlich unten im Tal. Und die dortigen Bauern belieferten das Bellevue, erzählt Maria Horn, die gemeinsam mit ihrem Mann das Vier-Sterne-Hotel betreibt. Bis Anfang der 80er Jahre machten die Horns den Hauptumsatz mit der Gastronomie. Es war die Fresszeit im Wirtschaftswunder Westdeutschland, schmunzelt die 73-Jährige. Ihr Mann war Küchenchef. Als das Ehepaar Anfang 1964 herzog, hießen die Weimarer noch Wolfshäuser, Oberweimarer, Niederweimarer und. Dass sie 10 Jahre später zur Großgemeinde vereinigt werden würden, ahnte damals noch keiner. Nur die Vorfreude auf einen Gourmet-Tempel teilten die Dörfler und nervten die neuen Gastwirte mit der Frage,
wann macht er denn auf, wann macht er denn auch? Es war so sehr der Wunsch nach gutem Essen, ja, dass wir überrumpelt wurden. Zum Teil haben die Gäste anfangs 1,5 Stunden aufs Essen gewartet. Also es war einfach ein Nachholbedarf an kulinarischen Sachen, der war zur heutigen Zeit unbeschreiblich. Kein Fertigprodukt, alles frisch gemacht.
Nichts mehr sonst.
Heute machen die Horns das Hauptgeschäft nicht mehr mit dem Essen, sondern mit den 54 Zimmern im neuen Anbau. Städtetouristen und Wissenschaftler. Wer in Weimar an der Lahn logiert, strebt in die traditionsreiche Universitätsstadt Marburg. Auch die Familie des saudischen Königs Fahd, dessen Schwester sich in der Marburger Uniklinik operieren ließ. 10 Wochen lang hielt die Familie in den 80er Jahren Hof in Weimar an der Lahn, buchte dafür das gesamte Hotel Bellevue.
Das war Himmel und Hölle, war das. Gegessen wurde nur Seezunge und Filetsteak und Wild. Alles andere kam nicht in Frage. Das musste alles sehr schnell gehen, aber auf der anderen Seite der Preis spielte auch keine Rolle. Es wurde nur das Beste vom Besten gegessen.
Feudale Pracht hielt in Weimar an der Lahn allerdings nur vorübergehend Einzug. Den Nobelhotels der gleichnamigen Stadt in Thüringen hat die ländliche Großgemeinde in Hessen wenig entgegenzusetzen. Ortswechsel zum legendären Hotel am Marktplatz der Klassikerstadt, der Elefant.
Wir versuchen ja wirklich im Hotel an verschiedenen Ecken ganz dezent, manchmal auch etwas humorvoll, unsere Gäste auf Weimar mit einzustimmen und auch auf die berühmten Gäste der Stadt und natürlich besonders die berühmten Gäste des Hauses. In dem Sinne sind auch unsere Suiten alle mit Patronen ausgestattet. Es gibt die Thomas-Mann-Suite, es gibt die Alma- und Walter-Gropius-Suite, es gibt die Lilli-Palmer-Suite und da ranken sich ja immer Geschichten drumherum, die also mit diesem berühmten, alten, ehrwürdigen Hotel zu tun haben.
Aber nicht nur die guten Geister werden im Hotel Elefant beschworen. Andrea Dietrich deutet in ihrer kleinen Ausstellung auf ein Foto im oberen Flur des Hauses. Adolf Hitler hatte sich noch vor dem Portal des alten Hotels mit seiner Renaissance-Fassade fotografieren lassen. Als er wieder abreiste, stand fest, dass hier ein neuer Baustil einziehen müsste. Hitler wollte sich seine eigenen Denkmale mit einer nationalsozialistischen Architektur setzen.
Das historische Haus, das bis 1936 existiert hat, wurde abgerissen auf Geheiß der Nationalsozialisten, weil es angeblich baufällig war.
Ein großer Dichter ist in Weimar an der Lahn nicht aufzutreiben. Goethe reiste auf dem Weg von Frankfurt am Main nach Wetzlar allenfalls durch. Aber 250 Jahre jüdischen Lebens prägten die heutige Großgemeinde. 1942 fand diese Tradition ein gewaltsames Ende. Da wurden die letzten verbliebenen jüdischen Familien vom Bahnhof Niederwalgern aus nach Theresienstadt deportiert, darunter Bertha Stern mit ihren 2 Söhnen Louis und Hugo, die in Roth ein Haus mit altem Bauerngarten bewohnten. Sie wurden in Auschwitz ermordet. Tochter Toni hatte sich 1938 in die USA retten können und überlebte.
Alles. Ihr werdet euch nachher auch mit den Briefen der Bertha Stern beschäftigen.
Gabriele Schmidt verteilt in der Synagoge unweit des ehemaligen Sternschen Hauses Arbeitsaufträge an 2 Dutzend Achtklässler. Die pensionierte Lehrerin leitet den Arbeitskreis Landsynagoge Roth. Der organisiert Lesungen, Diskussionen und Treffen, zu denen auch überlebende Juden aus den USA anreisen. Zum Beispiel zum Straßenfest vor dem jüdischen Gotteshaus, das manche im Dorf bis heute nicht zu betreten wagen.
Da kommen natürlich viel mehr Leute und dann sind sehr schöne Begegnungen. Ach, du siehst ja aus wie deine Oma, kriegen dann die Enkelkinder gesagt. Oder ach, die sowieso, die hatte so eine schöne Schrift. Oder die hatte eine tolle Puppe, da habe ich mitgespielt. Also dann kommen die alten Geschichten.
Und mit ihnen die Erinnerung daran, wie selbstverständlich die jüdischen Familien einst zum Dorf gehörten. Als Nachbarn, Schulfreunde, Gesangs- und Turnvereinsmitglieder. Das Grauen aber ist auch nie weit. Dass SA-Männer die Synagoge 1938 nicht abfackelten, ist allein dem eigennützigen Widerstand der Bauern zu verdanken, deren Höfe direkt daneben mit in Flammen aufgegangen wären, erzählt Gabriele Schmidt den 14-Jährigen von der Gesamtschule Niederwalgern. Nach dem Krieg wurde die Synagoge als Getreidelager zweckentfremdet.
Der Schreiner hat auch sein Holz hier gelagert. Hier waren landwirtschaftliche Geräte drin. So wie so ein Schuppen eigentlich, kann man sagen.
Dass aus dem Schuppen ein zentraler Gedenkort im Landkreis Marburg-Biedenkopf wurde, keine Selbstverständlichkeit. Als die Großgemeinde die Synagoge übernahm und die Schieferfassade sanierte, entzweite das die Weimarer zutiefst, ausgerechnet im Jahr der deutschen Wiedervereinigung. Otto Weimar erinnert sich noch gut daran. Der 72-Jährige ist Vorsitzender des Geschichtsvereins und Mitglied im Arbeitskreis Landsynagoge Roth.
Das war sehr umstritten und das ging auch quer durch die Familien. Dagegen und dafür. So waren damals die Emotionen. Und wenn ich heute so denke, wir haben ja auch damit was erreicht, wenn es auch immer noch umstritten ist im Dorf. Bei vielen, die heute noch sagen, hätten sie ab sollen reisen, hätten einen Gedenkstein machen sollen. Dann wäre es auch gut gewesen. Aber ich denke heute, das war der richtige Schritt, dass es so gelaufen ist, dass wir wieder eine Versöhnung mit denen geschaffen haben, die damals das Glück hatten, noch auszuwandern und heute hierher kommen. Ich meine, da haben wir doch was bewirkt.
Zumal kluge Denkmalschützer verhinderten, dass die Spuren der nationalsozialistischen Verwüstung und der späteren Vernachlässigung einfach wegsaniert wurden, wie andernorts. Etwas verständnislos schauen die Schüler auf die rissige, rotbraune Farbe und die teilweise verblassten hebräischen Schriftzeichen an der Wand.
Eben hat jemand gefragt, wird das noch renoviert oder restauriert? Das ist schon. Ihr könnt's nicht glauben. Man hat das ganz bewusst so gemacht, ja? Deswegen ist die Marmortafel da oben noch zerschlagen. Deswegen seht ihr hier die Axthiebe noch.
Erklärt Gabriele Schmidt und zeigt auf die hölzernen Säulen mit den tiefen Kerben. Unter denen, die 1938 vergeblich versuchten, die Frauenempore zum Einsturz zu bringen, waren auch Dorfbewohner. Den Torahschrein demolierten sie und warfen ihn mitsamt den Schriftrollen auf die Straße. Weimar in Hessen und Weimar in Thüringen. Da erlebt selbst Fritz von Klinggreff im Rathaus mitunter einige Verirrungen.
Ja, ich muss ab und zu aufpassen, weil ich zum Beispiel, wenn ich im Örtlichen nach Gesprächspartnern in Weimar suche, dann wird mir immer erstmal das hessische Weimar angeboten.
Offensichtlich ging es auch den Herrschaften im Rathaus der polnischen Stadt Zamosz so, denn sie waren bei der Beantwortung einer Anfrage zunächst erstmal ganz woanders gelandet.
Am Anfang, als wir die angefragt haben, da hat Zamosz gesagt, ja, wir haben eigentlich schon so viele. Haben dann 3 Tage später zurückgerufen und gesagt, ja, wir wollen unbedingt Weimarer Städte Partnerstadt werden. Also die haben erstmal noch googeln müssen, dann gesehen, ach Gott, das ist ja dieses Weimar. Und dann ist der Schlüssel gefallen.
Doch Weimar und Weimar, das muss nun eigentlich auch ein Schulterschluss werden. Zumindest wird's Zeit zum Kennenlernen, meint Fritz von Klinggreff aus dem Rathaus des Thüringer Weimar.
Wir müssten diesen Kontakt unbedingt mal herstellen. Ich finde es ja wunderschön, dass es dieses kleine Weimar noch gibt. Und es könnte hier wahrhaftig eine Art von Spiegelbild werden auf das Weimar von Goethe und Schiller, das ja auch damals 6000 Einwohner hatte. Vielleicht hat ja dieses kleine hessische Weimar genau diese 6000 Einwohner, die unser Ursprungsweimar damals auch gehabt hat.
Leider nicht. Vorerst bringt es die hessische Großgemeinde nur auf 2000 Einwohner. So mancher Verwaltungsfachmann befürchtet schon, das sei zu klein, um eigenständig zu bleiben. Die Einwohnerzahl verdreifachen aus eigener Kraft? Ansonsten käme nur noch eine feindliche Übernahme durch die Nachbargemeinden in Frage. Eines stünde dabei allerdings auf dem Spiel. Der schöne Name Weimar.
Morgen ab 13.07 Uhr kümmern wir uns um Halle und Halle. Einmal Sachsen-Anhalt und einmal Nordrhein-Westfalen. Ihnen für heute noch einen schönen Tag wünscht Claudia Pires.
HR2 Kultur.
Es ist genau 8:30. In Folge 2 unserer Wissenswertreihe, die klimafreundliche Küche, geht es um Obst und um Gemüse. Und da hat Florian Schwinn überraschende Fakten recherchiert.
Kommen Sie ran hier, schauen Sie sich das an, mein Obst.
So muss es sein. Die Marktstände sind voll mit Früchten, die Marktschreier preisen ihre Ware, alles ist bunt und vielfältig. Immer wenn wir zum Markt gehen. Und weil wir nicht immer, wenn wir einkaufen wollen, einen Wochenmarkt in der Nähe haben oder eine Markthalle mit vielen bunten Ständen, weil es das in den meisten Städten selten gibt und auf dem Land schon gar nicht, deshalb gibt es die gleiche Vielfalt im Supermarkt. Genauso farbig, genauso vielfältig, immer. Fast wie in Italien oder Spanien oder Marokko oder Tunesien. Ohne Marktatmosphäre, dafür ständig erreichbar. Nur wer genauer hinschaut, beim Discounter oder auf dem Markt, sieht, woher die ganze Pracht kommt und ahnt, welchen Preis wir für sie zahlen. Ganz anders als das Bild, das wir im Kopf haben, ist der Markt schon lange nicht mehr die Verkaufsstelle der Erzeuger von Lebensmitteln aus der Region oder wenigstens dem eigenen Land. Was früher nur auf den deutlich unterscheidbaren Ständen der Händler mit den Südfrüchten und Gewürzen zu finden war, die Ware aus der Ferne, das ist heute überall. Und Exoten, die von weit her kommen, sind heute auch ganz alltägliche Früchte. Die Weintrauben aus Südafrika, die Äpfel aus Neuseeland, die Erdbeeren aus Südspanien, die Tomaten aus Fuerteventura, die Kartoffeln aus Ägypten, der Schnittlauch aus Israel. Es gibt alles, fast immer. Und es muss noch nicht einmal aus der Ferne kommen. Denn längst wird die Saison einheimischer Obst- und Gemüsesorten künstlich verlängert.
Es ist heute ganz normal, dass wir heute im Oktober Erdbeeren essen und der Verbraucher fragt eigentlich wenig danach, wie werden die Erdbeeren produziert.
Erdbeeren im Oktober? Sie spielen schon seit der Steinzeit eine Rolle in der menschlichen Ernährung und sie wurden schon im Mittelalter kultiviert. Seitdem wissen wir eigentlich, dass die Erdbeere im späten Frühjahr und Frühsommer reift. Wie also kommt es dazu, dass wir nun im Oktober und noch später im Jahr Erdbeeren kaufen können, die auch noch als frisch gepflückt beworben werden? Die Entwicklungen der modernen Gartenbautechnik machen es möglich, erklärt Eberhard Walter, der stellvertretende Leiter des staatlichen Beratungsteams Gartenbau beim Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen.
Es gibt mehrfach tragende Erdbeersorten, die sich bis in, je nach Witterung, in den November hinein, teilweise auch Dezember hinein ernten lassen. Natürlich ist die Fruchtqualität, das Aroma nicht mehr so ausgeprägt wie bei Erdbeeren, die ich im Juni oder Juli ernten kann, weil das Sonnenlicht fehlt. Aber ich bekomme reife Erdbeerfrüchte auch im Oktober noch vom Feld.
Es ist 8 Uhr morgens. Vor einer Halle des Pappelhofs bei Reichelsheim, eines großen Biobetriebs in der Wetterau, wird der Karottenvollernter gereinigt. Eine komplizierte Maschine, die die Karotten aus dem Boden holt und direkt auf dem Acker in Gitterboxen füllt, betrieben nur von 2 Mann auf dem Traktor und der Maschine. Ein kleiner Teil der diesjährigen Karottenernte wird in der Halle nebenan gerade für den Markt fertig gemacht. Die Karotten kommen aus dem benachbarten Kühlhaus. Dort werden sie, erdig wie sie geerntet wurden, so lange gelagert, bis sie frisch gewaschen in den Verkauf gehen. Im Herbst liegen zwischen Ernte und Verkauf nur ein paar Tage Kühlhaus. Bis die Karotten alle vermarktet sind, werden daraus aber Monate. Die Gemüsewaschanlage ist angeworfen, aus den Gitterkörben werden die erdigen Karotten in die Maschine gefüllt, laufen über ein Förderband in die Waschbox und hinten wieder heraus. 2 Frauen stehen am Band und sortieren. Die verwachsenen, von der Erntemaschine verletzten, unansehnlichen Karotten raus, die noch ein wenig unsauberen beiseite, um sie noch einmal in die Waschmaschine zu geben. Die guten laufen durch und werden am Ende des kurzen Bandes in Kisten gepackt. Auch die Erzeuger und Vertreiber von ökologischem Obst und Gemüse sind darauf angewiesen, ihre Produkte möglichst das ganze Jahr über frisch auf den Markt zu bringen. Und Markt, das heißt für die Biobauern vom Pappelhof wirklich Markt. Sie vertreiben ihre Produkte im eigenen Hofladen und auf den Wochenmärkten in Frankfurt und Offenbach und mit einem Lieferservice direkt ins Haus.
Also es gibt auch wirklich Verbraucher, die überhaupt kein Feeling haben dafür, was wann Saison hat. Unsere Kunden im Lieferservice kriegen halt auch Informationsblätter, wo wir über diese Themen berichten, wo wir auch gerade im Frühjahr darauf hinweisen, dass es nicht selbstverständlich ist, heutzutage im April noch eigene Kartoffeln vom Hof zu haben.
Thomas Wolf, der Geschäftsführer von Querbeet, der Bio-Vertriebsfirma des Pappelhofs in Reichelsheim, hat dafür eine einfache Faustformel: regional und saisonal. Kurze Wege sind besser als lange, Saisongemüse ist besser als mit zusätzlichem Energieeinsatz im Treibhaus gezogenes oder lange gelagertes. Am Beispiel der Kartoffel erklärt Rüdiger Preuß, der Betriebsleiter einer der Anbaubetriebe, die den Pappelhof betreiben, dass Lagerung und Kühlung nicht immer Energieaufwand und damit Klimabelastung bedeuten.
Das Lager ist nach außen hin durch Erdwälle isoliert und man nutzt kalte Nächte dazu, die Kartoffeln herunterzukühlen auf etwa 5 Grad. Im Frühjahr wird es ein bisschen schwieriger, aber im Winter funktioniert es eigentlich sehr gut. Die Monate April und Mai und Anfang Juni sind ohne technische Kühlung schwierig zu bewältigen. Man kann die noch essen, aber die erreichen dann oft einen Zustand, in dem der Verbraucher einfach die Ware nicht mehr so gerne annimmt.
Der Verbraucher ist verwöhnt. Er ist optisch makellose Ware gewohnt. Also wird am Ende der Lagersaison dann wohl auch manche Biokartoffel technisch gekühlt sein, was Energieaufwand bedeutet und damit Klimaschädigung, solange diese Energie nicht aus erneuerbaren Ressourcen kommt.
Obst und Gemüse ist sehr viel anspruchsvoller, was die Kühlung angeht. Im Gemüsebereich müssen wir in vielen Teilen runter auf 0 Grad. Das geht mit Außenluft nicht, weil auch das Gemüse selber, sage ich mal, Energie freigibt durch eine Atmung, eine Eigenatmung und ich quasi immer wieder nachkühlen muss. Selbst wenn ich außen minus 5 Grad habe, muss ich in meinem Kühlhaus trotzdem kühlen, weil einfach ein hoher Anteil Eigenwärme entsteht. Und da muss ich auf 0 Grad runter, damit diese Energiefreisetzung auch geringer wird, weil der Stoffwechsel eben auch zurückfährt.
Stimmt am Ende die Faustformel der Biobauern und Ökovermarkter gar nicht? Ist regional und saisonal am Ende gar nicht immer besser, wenn man beim Einkaufen und Kochen auf das Klima achten will? Das verlangt den genaueren Blick auf die Energiebilanz der verwendeten Lebensmittel. Und die besteht eben nicht nur aus dem Transport. Der genauere Blick auf das in Deutschland am meisten verkaufte und am weitesten verbreitete Obst macht das Dilemma deutlich. Äpfel gibt es im Supermarkt und auf dem Wochenmarkt eigentlich immer. Und immer sind die Äpfel rund und rosig. Und das auch, wenn sie im Frühsommer, also denkbar lange nach der deutschen Erntezeit, dennoch aus regionalem Anbau stammen. Was geschieht also mit dem Apfel? Wie schaffen es die Obstbauern, ihn das ganze Jahr zur Verfügung zu haben? Gartenbauberater Eberhard Walter erklärt es.
Generell kann man Äpfel das ganze Jahr über lagern, auch übers Jahr hinweg. Die Äpfel werden in einem Lager mit einer gesteuerten Atmosphäre eingelagert, sodass die Äpfel quasi ihre Konsistenz behalten und frisch bleiben. Der Apfel fault nicht, weil erstens gesunde, unbeschädigte Früchte nur in das Lager eingelagert werden. Zum anderen wird die Lageratmosphäre so eingestellt, dass der Apfel in einen Schlummerzustand versetzt wird, sodass er keine Substanz verliert. Der Sauerstoffgehalt in dem Lager wird geregelt und der CO2 werden so geregelt, dass der Apfel wenig oder keine Substanz verlieren kann. Er bleibt in dem Zustand quasi, wie er eingelagert wurde.
Eingelagert werden die Äpfel in einzelnen klimatisierten Zellen. Ein Kühlhaus beherbergt viele solcher Zellen, die, wenn die Äpfel vermarktet werden sollen, jeweils komplett aus der Kühlung genommen werden und mit normaler Luft beatmet werden. Sonst wäre es lebensgefährlich, die Äpfel aus der sauerstoffarmen Atmosphäre des Kühlhauses zu holen. Das hört sich nach viel Energieaufwand an. Und die Frage, ob der Vorteil der regionalen Erzeugung damit nicht irgendwann aufgebraucht wird, ist durchaus berechtigt, sagt Christian Noll, Energieexperte beim Bund für Umwelt und Naturschutz. Der Transport ist nämlich nur einer unter vielen Posten in der gesamten Energiebilanz eines Lebensmittels.
Es ist einer der kleineren Posten, das kann man auf jeden Fall sagen. Die Herstellung, die Verarbeitung von Lebensmitteln nimmt wesentlich mehr ein. Beispielsweise das Thema des Apfels, der aus Neuseeland oder aus Chile angereist kommt. Da muss man entgegenhalten auf der anderen Seite, wenn ich einen regionalen Apfel außerhalb der Saison esse, dass dieser halt eben über Monate lang gekühlt werden kann und dass dieser Kühlaufwand erheblich größer sein kann, dann eben als der Transportaufwand. Und insgesamt bei den Transportemissionen zählt auch weniger der Transport jetzt vom Erzeugerland nach Deutschland, als da wirklich die letzte Meile vom Supermarkt nach Hause, ob die jetzt mit dem Auto stattfindet oder mit dem Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln.
Und der klimabewusste Verbraucher muss auf die Wirtschaftsweise der Landwirtschaft achten. Wie steht es da um den Unterschied zwischen biologischer und konventioneller Landwirtschaft, wenn es mal nicht um Geschmack, persönliche Gesundheit oder artgerechte Tierhaltung geht? Bio ist auch bei der Energiebilanz besser, sagt Christian Noll. Schon die Tatsache, dass in der biologischen Landwirtschaft keine künstlichen mineralischen Dünger eingesetzt werden, die mit hohem Energieaufwand produziert werden, verbessert die Klimabilanz von Bio. Und das, obwohl die biologische Landwirtschaft durch den Verzicht auf Kunstdünger auch geringere Erträge in Kauf nimmt.
Ein weiterer Faktor ist sicherlich eben auch, dass bei Bio die Pflege der Böden besser ist. Also dass man wirklich darauf achtet, dass die Böden lebende Böden sind, die aus sich heraus lebendig sind, nicht viel nachgedüngt werden müssen. Und diese Böden speichern mehr CO2 als ein Boden, der industriell landwirtschaftlich bearbeitet wird. Also global betrachtet ist Bio auf jeden Fall ein großer und wichtiger Faktor für den Klimaschutz.
Das war ein Beitrag von Florian Schwinn in unserer Reihe Die klimafreundliche Küche. Morgen geht es dann in derselben Reise um das Thema Kaffee. Wenn Sie mögen, können Sie alle 4 Folgen der klimafreundlichen Küche auf CD bestellen zum Preis von 11 Euro. Näheres erfahren Sie wie immer bei unserem Hörertelefon unter der folgenden Nummer 069 15 55 100 069 15 55 100 und zum Nachhören finden Sie die Beiträge auch in unserem Podcast-Angebot auf hr2kultur.de unter der Rubrik Wissenswert.